das, was sie jetzt tun, sich vom Trainer trennen, dann sind wir wieder zurück. Kannst du dich auch fragen, ist das der Unioner Weg? Oder ist das einfach nur dieses, das Gesetz der Branche?
Also sagen wir mal so, hoffentlich hält Manuel Neuer besser, als er tanzt. Und damit herzlich willkommen bei Reif ist live. Der offizielle EM-Ball wurde vorgestellt, Manuel Neuer dabei und der Influencer Noel Robinson, der zuletzt auch schon mal mit Thomas Müller in Erscheinung getreten ist. Er firmiert unter dem Instagram-Kürzel Noel Goes Crazy. Mal sehen, ob das auf unseren Experten heute auch zutrifft. Da ist er, Marcel Reif. Guten Tag.
Ich würde Sie lange warten. Guten Morgen.
Spüren Sie es schon?
Ja, am Samstag
gegen die Türkei, ausverkauftes Olympiastadion.
Das wird sicher lustig. Viele Türken, ich nehme an, man glaubt nicht, dass das ein richtiges Heimspiel wird.
Aber man wird zum ersten Mal so spüren.
Ja, und die Türken sind ja wieder mehr fußballerisch. Die sind ja qualifiziert auch. Also insofern, das wird kein notorisches Prestige-Getue. Also das wird ein lustiges Spiel. Und Herr Nagelsmann muss ja weiter liefern, sonst wären wir ja ganz skeptisch zur EM.
Hoffentlich bringt uns die Mannschaft, bringt uns der Trainer am Samstag gegen die Türkei in EM-Stimmung. Das später in der Sendung logischerweise ein großes Thema. Doch loslegen wollen wir mit der Bundesliga und mit der Trennung von Urs Fischer bei Union Berlin. Nach der 9. Bundesliga-Niederlage in Folge war es dann also doch soweit. Der Mann, der den Verein 5,5 Jahre zu ungekannten Höhen geführt hat, inklusive Aufstieg und Champions League-Qualifikation, musste dann gehen, ist dann gegangen. Man hat sich zusammengesetzt und ist zu der Entscheidung gekommen. Das war's. Hören wir zu, was er selber gesagt hat. Urs Fischer, der Ex-Trainer von Union.
Auf der einen Seite enttäuscht. Irgendwo, dass wir, obwohl wir wirklich alles versucht haben, diese Negativspirale zu durchbrechen, es einfach nicht hinbekommen haben. Von daher enttäuscht, traurig, auch ein bisschen verärgert. Auf der anderen Seite aber eigentlich auch mit der Meinung, es ist richtig. Es gab auch noch nicht so viele Trainer, die 14 Niederlagen oder 14 Mal nicht gewonnen am Stück überlebt haben. Das ist Wahnsinn, diese Unterstützung genießen zu dürfen, diesen Rückhalt. Und ich glaube, darum haben wir es eigentlich auch so lange hinbekommen. Wir haben es wirklich bis zum Schluss versucht. Ja, danke euch allen und bleibt gesund. Und vor allem, jetzt durchbrecht diese Negativspirale. Ich werde sicher, wenn Union gegen Augsburg spielt, vor dem Fernseher sitzen und die Daumen drücken.
Wirkt er auf Sie auch erleichtert, Herr Reif?
Ja, das würde mir das ein bisschen die Feierstimmung, die ich gerade so empfinde für einen Menschen, würde mir, oder für einen Trainer, rein sportlich jetzt mal, würde mir die kaputt, wenn ich das nur so sehen würde. Natürlich ist er auch erleichtert, weil er ein intelligenter Mensch ist. Aber du musst ja auch nicht Raketenwissenschaft erfinden, wenn du merkst, du kriegst nichts, 14 Spiele und dann das letzte und nochmal wieder 4 Stück und dann nochmal 4 Stück und Klassenunterschied. Du fragst dich doch dann, was mache ich hier? Also wenn ich hier lauter so Zeugs abliefern würde und sie würden sagen, das war jetzt die 14. Niederlage, dann fragst du dich doch selber, ich komme nicht weiter, ich schaff's nicht. Und das wäre noch ein 1-1-Ding, aber hier hast du ja einen ganzen Kader und die Mannschaft, du hast alles probiert und die mochten ihn ja. Also ist ja nicht so, der hat die Kabine nur wirklich nicht verloren. Und natürlich bist du dann irgendwann auch, weiß ich, ob das Erleichterung ist. Du vollziehst etwas und merkst, pass auf, es ist besser. Das, alles, was er hier gesagt hat und so wie er es gesagt hat, ist Urs Fischer pur. Da gibt's, müssen Sie nichts dazu denken. Ich kenne den ein bisschen, so ist der. Und das hatte ich genau so erwartet, dass es so kommt. Und dass er es genau so durchzieht bis zum Ende.
Es stand noch zur Debatte, ob er das Spiel gegen Augsburg bekommt, um möglicherweise mit einem Sieg dann doch die Wende zu schaffen. Da soll er dagegen gewesen sein. Dafür spricht, dass er gerade nach dieser Klatsche am Wochenende doch gespürt hat, Das macht keinen Sinn mehr. Dann lieber gegen Augsburg einem anderen Trainer die Chance geben, hier schon was zu bewegen. Die Chancen sind größer, dass es so gelingt.
Nicht nur, weil es gegen Augsburg geht, sondern weil es die Länderspielwoche auch noch ist. Du hast Ruhe. Du kannst in Ruhe mit denen, die noch da sind, aber die dann auch wieder schnell kommen, kannst du in Ruhe etwas, einen Übergang schaffen, ohne dass da der Pulverdampf noch und alle Fragen, was ist los und wie konnte das und all. Wenn du ein anständiges Ende, wir hatten das in Mainz kürzlich ähnlich, wenn du dir ein anständiges Ende einer Geschäftsbeziehung, also bevor wir jetzt schwer in Tränen ausbrechen, einer Geschäftsbeziehung, die dazu da ist, mit Produktionsmitteln ein Produkt abzuliefern.
Wenn und das die Ultras hören, Herr
Reiter. So, ja. Ja, die Produktionsmittel, du hast Spieler, du hast einen Trainer, du hast ein Umfeld und dann sollst du Fußball spielen und sollst Erfolg haben. Und wenn eines dieser Dinge nicht funktioniert und vor allem das Letzte ist entscheidend, wenn das Produkt nicht zu machen ist, dann kann man sagen, jetzt, weil sie mit den Ultras um die Ecke kommen, dann kann man sagen, pass auf, Erfolg ist nicht wichtig, oder ist nur kurzfristig, oder ist zumindest nicht erstmal nicht wichtig. Lass uns absteigen und wieder aufsteigen. Das wäre gegangen. Kommen wir noch zu
Zingler. Das war ein bisschen die Fanstimmung. Wir kommen gleich zu Zingler. Aber das scheint derzeit noch die Fanstimmung zu sein. Unverständnis für die Trennung, selbst wenn sie einvernehmlich über die Bühne ging. Es sieht so aus, als hätten viele Fans es besser gefunden, diesen Weg, möglicherweise bis zum bitteren Weg, gemeinsam zu gehen.
Nochmal, das ist ein honoriger Ansatz. Aber über den darf man trefflich streiten.
Wir hören uns mal an, was der Präsident Zingler zur der Trennung von Urs Fischer zu sagen hatte.
Wenn ich ehrlich bin, hatte ich immer ein bisschen Angst vor diesem Tag, für den Tag danach. Nun ist er da, er ist ein bisschen früher da, als wir uns alle gewünscht haben. Und jetzt werden wir, die Zeit meistern, davon bin ich überzeugt. Aber wie waren die letzten Tage? Urs Fischer und ich haben uns in den letzten Wochen nach jedem Spiel ausgetauscht und haben auch eine Sprache miteinander gefunden, die eigentlich eine sehr, sehr nahe war und eine sehr, sehr persönliche Sprache war. Und dieses Gespräch hat auch am Montag stattgefunden und am Montag haben wir dann im Laufe des Gespräches gemeinsam entschieden, dass wir die Zusammenarbeit beenden. Urs Fischer ist nicht zurückgetreten, Urs Fischer ist auch nicht entlassen worden, sondern wir haben eine gemeinsame Entscheidung getroffen, dass wir den Zeitpunkt für richtig erachten, unsere Zusammenarbeit zu beenden.
Welchen Anteil hat Zingler, der Boss bei Union, an dem sportlichen Misserfolg? Und ist es auch eine persönliche Niederlage für ihn, diese Trennung von Urs Fischer?
Also es gibt manchmal Verbindungen, Club und Trainer, die sind von Anfang an vergiftet. Irgendwie stimmen die nicht. Und du hast von dem ersten Tag an das Gefühl, das kann nichts werden. Hier hattest du das Gefühl, und nicht nur das Gefühl, sondern hier hattest du 5,5 Jahre in einem aber wirklich linearen, raketenartigen Höhenflug. Und natürlich möchtest du, deswegen ist ja hier niemand jetzt froh, ah, Gott sei Dank ist der vom Acker, sondern dass das eine persönliche Niederlage und ein dass man da traurig ist. Persönliche Niederlage jetzt im Menschlichen. Jetzt aber sportlich haben die alle was mit zu tun, auch Urs Fischer. Und das wird er auch, wenn er hier stünde, wird er auch nicht sagen, das weiß ich jetzt auch nicht, warum ich gehen musste. Ich hatte da, die wollten das doch alle so. Ich glaube, den Kaderumbruch und die Kaderneugestaltung haben wir ja oft genug hier besprochen. Da gibt's genug Gründe, warum der Misserfolg so ist, wie er ist zurzeit. Oder war die ganze Zeit. Da ist Herr Zingler gesagt, bitte, alle waren doch da beteiligt und haben sich für diesen Weg, weg vom Unioner Weg.
Ist dieses Trio Gosens, Bonucci, Volland, was man so in Verbindung bringt mit dem, jetzt sind wir Champions League, jetzt machen wir was anders. Ist das für Sie weiter der Hauptgrund dafür, dass es sportlich nicht so funktioniert hat?
Und das, was dahinter steckt, Champions League. Aber dafür kann ja niemand. Doch, dafür kannst du super Arbeit geleistet. Der Fluch der guten Tat. Und dann hast du plötzlich Champions League und dann denkst du, boah, da müssen wir den Kader aber Richtung Champions League drehen. Und die dich aber in die Champions League geschossen haben sollen, aber in der Kabine dann sich mal zwei Stühle da hinten setzen, weil vorne sitzen jetzt die Champions League ab jetzt gewinnen oder zumindest Spiele gewinnen sollen, Gosens. Natürlich verändert das die gesamte Struktur.
Wir sehen hier nochmal die Leistungsbilanz, ja. Herr Reif. Bonucci, Durchschnittsnote bei Bild 4,17. Gosens, Durchschnittsnote 3,9. Volland nur 6 Einsätze, durchschnittlich 28 ja. Minuten pro Spiel, dann auch noch eine rote Karte. Das unterstreicht das, dass man da nicht Qualität eingekauft hat.
Doch, aber die hat zumindest nicht...
Die nicht funktioniert hat.
Die hat nicht funktioniert. So, weil es das schon immer mal gegeben hat, dass manche Spieler Qualität haben. Da funktioniert es, hier funktioniert es nicht. Hier hat es richtig nicht funktioniert. Und das hatte Folgen, wenn die alles am Stück dann gewonnen hätten, würden wir über die drei nicht reden. Selbst wenn die nicht die Top-Leistungsträger gewesen wären. Wenn wir sagen, pass auf, ja, die haben das schon richtig gemacht und das ist der nächste Schritt, der berühmte. Nur ich behaupte nochmal, und da gehe ich auch nicht weg, und die Ergebnisse sprechen ja dafür die These, denn dieser nächste Schritt war ein Schritt weg vom Unioner Weg. Das, was sie jetzt tun, sich vom Trainer trennen, da sind wir wieder zurück, kannst du dich auch fragen, ist das der Unioner Weg? Oder ist das einfach nur das Gesetz der Branche? Sagen Sie, mich stört an der ganzen Geschichte nur ein Ding. Der Zingler ist ein hochintelligenter, sehr angenehmer Mann. Ich bin Union-Fan, wie eigentlich jeder, der ein bisschen mit Fußballromantik gesegnet ist, muss Union gut finden. Wenn der nicht vor ein paar Tagen noch gesagt hätte, wie was, Urs Fischer, steht überhaupt nicht zur Diskussion, wir haben einen der besten Trainer der Bundesliga, wir gehen mit ihm durch dick und dünn. Da dachte ich, ui, da springt wieder ein Tiger und der Bettvorleger ist schon hinten, den kannst du hinten schon liegen sehen. Mach das doch nicht. Wozu so ein Wort geklingelt? Du weißt doch. Oder aber du meinst das wirklich ernst und gehst den Freiburger Weg.
Dann darf man aber auch keine Trennung in der Woche danach beschließen.
Dann sollte die normative Kraft des Faktischen nicht all das Gesagte wegwischen wie in Eimer Putzwasser.
Wir hören noch mal rein, was Steffen Baumgart sagt, der ja bei Köln auch in einer sehr, sehr schwierigen Situation ist und, wie er hier verrät, in engen Kontakt zu Urs Fischer steht.
Nee, das hat mit Ex-Union da gar nichts zu tun. Das hat was damit zu tun, dass ich sehr eng mit Urs immer wieder auch im Austausch bin. Und natürlich trifft das ein, gerade wenn du siehst, wie erfolgreich er gearbeitet hat. Aber auch das müssen wir sagen, wir sollten uns kein Urteil von hier erlauben, warum oder weshalb was gemacht wird, sondern das sollte man akzeptieren, respektieren. Ich glaube, und da bin ich mir sicher, dass alle Parteien sich klar darüber unterhalten haben werden. Also das wird keine Ruckaktion gewesen sein, sondern wird die Sache klar analysiert haben und wird dann, und so habe ich nicht nur gelesen, sondern auch, ich gehe mal davon aus, dass ich ein bisschen was weiß, so ist dann auch so, dass man gemeinsam einen Weg gefunden hat und das gehört in unserem Job leider auch dazu. Es ist für mich eine Situation, was heißt gar keine Situation, es ist einfach so, dass ich sage, ich schätze ihn sehr, ich finde, er hat eine sehr, sehr, sehr gute Arbeit gemacht und trotzdem ist es manchmal so, dass wir an Grenzen stoßen. Ist dann einfach so, aber wir sollten uns kein Urteil darüber erlauben, warum und weshalb.
Steffen Baumgart, und die Frage, Herr Reif, wer wird's denn jetzt? Marco Grote übernimmt zunächst. Union hat angekündigt, sich sehr sachlich und ausgeruht dem Thema zu widmen. Wer ist der nächste echte große Name, der dann übernimmt? Sehen Sie einen Glasner bei Union? Würde ein Glasner das überhaupt machen? Wie attraktiv ist Union gerade für die Trainer der ersten Kategorie?
Sehr, sehr gute Frage. Und das, wer ist Union gerade? Das, die Frage stelle ich mir. Und solange die nicht beantwortet ist, und das wird Herr Zingler und Herr Runert werden das irgendwann mal klar machen müssen. Pass auf, wir haben uns übernommen, wir haben eine Idee gehabt, die hat nicht funktioniert. Lass uns mal wieder zurückgehen auf diesen Weg. Oder aber, nein, wir wollen nicht mehr das kleine Union sein, sondern wir wollen diesen nächsten Schritt auch weitergehen. Dann muss einer kommen. Aber der wird sich fragen, habe ich denn das Instrumentarium hier für diesen...
Ein Name, der Ihnen spontan einfällt, wo Sie sagen würden, das...
Also Glasner kann ich mir nicht vorstellen. Für Glasner wäre nach Eintracht Frankfurt Union nicht der nächste Schritt, bei allem Respekt. So, deswegen, nein, im Moment fällt mir niemand ein. Aber Sie sagen sofort wieder, der nächste große Name, das ist ja die Frage. Wollen Sie einen Namen klingeln? Das haben Sie mit Bonucci und Gosens und Volland, wie ich finde, hinreichend und im überreichen Maße gemacht. Oder sagen Sie, pass auf, nee, wir brauchen einen wieder, mit dem wir wieder ein bisschen zurück auf Null. Nicht auf Null, aber auf Union gehen.
Wir reden jetzt über den BVB und über ein Thema, lieber Herr Reif, über das ich mich aufgeregt habe diese Woche. Karim Adeyemi sagt die U21-Nationalmannschaft ab, weil er sich auf den BVB konzentrieren möchte und lieber dort trainiert. Haben Sie Verständnis?
Nur wenn er Und jetzt sind wir im Konjunktiv und das ist immer ein bisschen gefährlich, weil wir dann hier über Dinge reden, die wir nicht so genau wissen. Wenn er auch Herrn Nagelsmann abgesagt hätte, so er denn auf die verwegene Idee gekommen wäre, ihn zur A-Nationalmannschaft einzuladen. Wenn er das auch gesagt hätte,
sorry. Vorstellbar. Also haben Sie jemals von einem Nationalspieler gehört, der
nein.
absagt, weil er sich auf seinen Club konzentrieren will? Wenn, insofern haben Sie die Antwort eigentlich gegeben. Sie verstehen es auch nicht.
Okay, dann nochmal für die Bücher. Wenn es aber nur die U21 war, die ihm nicht attraktiv genug war, dann allerdings rege ich mich so auf wie Sie. Und also wir müssen uns gar nicht aufregen, sondern gehe davon aus, dass sich andere, die dann auch was zu entscheiden haben, über zunächst mal mittelkurz und mittelfristig über seinen nächsten internationalen Weg, sich ebenso aufregen.
Muss man da nicht auch vom BVB erwarten, entsprechend auf ihn einzuwirken? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Terzic einfach denkt, ah, schön, dass der hier mittrainiert, das ist tatsächlich besser für uns, sondern die Außenwirkung, man sagt der Nationalmannschaft, die U21 ist auch Nationalmannschaft.
Ist mir nicht gut genug. Das habe ich erlebt.
Oder und er spielt nicht gerade die beste Saison, das will ich noch so ergänzen.
Während ein Frimpong bei Leverkusen eine überragende Saison spielt und ging davon aus, dass er ab jetzt, oder von nun an, wie mein alter Freund Dieter Körn zusammenpflegte, von nun an ein Meilenstein ist und ein Leuchtturm der holländischen A-Nationalmannschaft, bekam aber nur die Einladung zur U21 und fand das, sagen wir mal so, nicht richtig angemessen und hat sich freundlich verabschiedet. Daraufhin hat der Koeman, der National-Bonds-Coach der Holländer, gesagt, das habe ich gemerkt, das habe ich gesehen, ich habe es gehört, ich werde es mir merken, junger Freund. Und du machst mal jetzt mal ganz längere Zeit drüber nachdenken. Also, das ist ungehörig. Punkt.
Ne? Dem Punkt ist nichts hinzuzufügen. Wir reden über den BVB weiter.
Und ja, Entschuldigung, lass mich das nur noch sagen, weil Sie fragten den BVB. Ja, sieht der BVB auch ganz schlecht aus. Weil, also, wenn, das ist, jeder darf für sich entscheiden, was er, ob er zur Nationalmannschaft fährt oder nicht, mit allen Konsequenzen. Aber du bist Teil eines Clubs, einer Mannschaft, einer Wertegemeinschaft. Jetzt hängen wir es mal richtig hoch. Und da würde ich erwarten, dass Erwachsene ihn daran hindern. Aber nochmal, vielleicht haben sie es ja versucht, wissen wir nicht. Ich würde mich freuen, wenn ich sowas aus Dortmund hören würde. Wir haben es probiert, er wollte nicht hören, aber dann allerdings wird die Sache noch schlimmer. Also aus der Tüte kommt man nicht raus. Nee, nicht, ist unangenehm, ach, hässlich.
Aufregung gab es in dieser Woche auch um Niklas Füllkrug und seine Worte nach der 1:2-Niederlage in Stuttgart. Die rufen wir uns gerade nochmal in Erinnerung. Füllkrug sagte: Wir haben vielleicht nicht den perfekten Ansatz gehabt, um das Spiel heute zu spielen. Aber man merkt, und das muss ich leider so ehrlich zugeben, dass wir gegen viele gute Mannschaften unsere Grenzen aufgezeigt bekommen. Speziell der erste Teil mit dem vielleicht nicht perfekten Ansatz wurde auch so interpretiert, dass das eine Kritik am Trainer Edin Terzic sein könnte. Und Füllkrug war es wichtig, bei der Pressekonferenz im Rahmen der Nationalmannschaft dazu nochmal Stellung zu beziehen. Hören wir uns das mal an.
Da gibt es schon was Grundsätzliches zu sagen. Es gab Kontakt, und zwar meinerseits, weil es mir wichtig war, dem Trainer von Anfang an klarzustellen, dass das nicht meine Intention war und dass es auch nicht das ist, was ich damit ausgedrückt habe. Ich habe ganz deutlich ausgedrückt, dass der Ansatz heute nicht optimal war, weil wir den VfB anders erwartet haben, als er es am Ende gemacht hat. Der Trainer hat versucht, das Ganze vorzubeugen, hat im Spiel zweimal das System geändert und wir haben es aber nicht umgesetzt bekommen. Das war das, was ich damit aussagen wollte. Mir steht es nicht zu, den Trainer zu kritisieren, das würde ich niemals tun. Das habe ich nie getan, könnt ihr wahrscheinlich in all meinen Interviews nachlesen. Deswegen, solche Interpretationen sind immer ein Stück weit gefährlich, weil die natürlich immer viel mit sich bringen für den Spieler, für den jeweiligen Verein und auch für den Trainer. Und deshalb freut mich das, dass ich das hier jetzt nochmal klarstellen konnte, weil das schon wichtig für mich war und auch wichtig für mich ist, dass das so wahrgenommen wird, wie ich es auch dargestellt habe. Unter anderem habe ich ziemlich deutlich, glaube ich, unsere Intensität und unser Zweikampfverhalten dafür verantwortlich gemacht, dass wir am Ende dieses Spiel nicht positiv gestalten konnten und völlig verdient verloren haben.
Dann interpretieren wir doch nochmal, Herr Reif. Heißt das, die Mannschaft ist zu doof für die Taktik des Trainers, wenn er versucht hat umzustellen, aber sie haben das nicht geschafft?
Zumindest in diesem Spiel fanden sie es nicht, Weiß ich nicht, haben sie den Schlüssel nicht gefunden?
Obwohl er ihnen offenbar überreicht worden ist.
Überreicht. Aber das war nur der VfB Stuttgart, so interpretiere ich mal, oder Geheimnisse da rein. Und das war ihnen nicht so spannend wie Newcastle. Deswegen, das war lebenswichtig, existenziell wichtig, dass er das 16 Mal nochmal klargestellt hat, dass das nicht gegen den Trainer ging. Weil dann kannst du den Laden nämlich da in die Luft jagen, wenn Spieler anfangen. Ja, unser Trainer, der Ansatz und die ganze Idee, das hat man in Dortmund, hatte man da schon unter Lucien Favre, da erinnere ich mich, da haben die
Hummels und Reus
sehr offen gesagt, ja, das mit dem Trainer, und wenn sie es auch versteckt, aber das war so.
Auch der Niederlage gegen Stuttgart?
Ich glaube sogar, wo die dann standen auf dem unten und da dachte ich, nach den Sätzen kannst du hier keinen Schritt mehr weiter gemeinsam gehen. So, also das war
wichtig. Das macht er besser.
Das macht er sehr viel besser. Aber er sagt, unser Zweikampfverhalten, unsere Intensität, dafür ist nun auch Edin Terzic zuständig. Ein Trainer muss es hinkriegen, dass eine Mannschaft, müsste es hinkriegen, ist sein Job, dass seine Mannschaft sich keine Spiele raussucht. Newcastle zweimal sehr wohl, Stuttgart, das ging nicht so. Das kann nicht sein. Also insofern ist Terzic da auch in der Verlosung mit drin, aber ich glaube, Füllkrug, weil er, das ist so ein schlauer Junge. So doof kann er nicht sein, dass er sich nach dem Spiel hinstellt und fragt, das hat Kimmich mal gemacht, aber anders. Frag doch mal den Trainer. Tol hat drüber gelacht dann hinterher, aber ganz sicher auch gesagt, machen wir bitte nicht nach jedem Spiel.
Das war ein explosiver Satz, ja.
Einmal lustig und kann man weglächeln und kommen, ich habe mit Tol mal drüber gesprochen. Hör auf, ist nicht wichtig genug. Ich habe ihm, das ist vorbei. Aber das kannst du nicht jede Woche machen, wenn du das machst. Und das wollte Füllkrug nicht. Das war nicht der.
Interessant finde ich ja, dass der BVB immer die besten Erklärer hat. Hummels.
Die Welterklärer. Nach Hummels, jetzt Füllkrug. Hummels sagt, Mensch Gott sei Dank, da muss ich nicht mehr die Welt erklären. Vielleicht fehlt ihm aber was. Dafür spielt er richtig gut, Hummels. Vielleicht ist Welterklären manchmal hinderlich für Profifußball.
Moukoko wird beim 1. FC Köln gehandelt.
Hoffentlich. Würde ich die Daumen drücken, egal ob bei Köln oder sonst wo. Oder irgendwo muss so ein Junge in dem Alter spielen. Das habe ich nicht begriffen, das ist auch schief gegangen. Also einiges ist bei Dortmund in der Transferperiode schief gegangen. Mit Moukoko verlängert und alle Glocken klingen und Feuerwerk und Konfetti. Wir haben unser bestes Talent, wir haben festgebunden, auf der Bank festgebunden. Liegt auch an ihm, sonst würde er ja alles kurz und klein spielen. Aber dass der schnellstens irgendwo kicken muss, sonst kannst du das vergessen. Dann machst du eine Karriere kaputt.
Und aus FC-Sicht wäre das auch ein Spieler, der sowas bewegen könnte jetzt in dieser schwierigen Situation?
Nicht böse sein, aber bei FC-Sicht ist jeder Spieler, der halbwegs was kann, würde helfen. Ihnen fehlt vorne, die schießen keine Tore, der FC. Und der ist ein Versuch wert, verständlich. Und dass der was kann, hat er ja gezeigt. Nur bei Dortmund ist er auf dem Abstellgleis und nichts weniger. Und Köln braucht, also könnte passen.
Moukoko also möglicherweise zum 1. FC Köln. Ja, und jetzt kommen wir zur Nationalmannschaft, die am Samstag in Berlin, dort wo auch das Finale am 14. Juli stattfindet, gegen die Türkei antritt. Aber wir wollen noch einmal zurückschauen auf den Mannschaftsabend. Stellen Sie sich vor, Sie sind Taxifahrer und plötzlich steigen 5 Nationalspieler in Ihr Auto und Sie können Ihr Glück nicht fassen. Tja, und dann passiert das gestern Abend. Die Alarmanlage des Taxis springt an, lässt sich nicht mehr einbremsen und nach verlassen Süle, Thaa, Groß, Hoffmann und Andrich wieder das Taxi. Und der Mann oder die Frau im Taxi wird gebracht um die Fahrt ihres Lebens. Ist das symbolisch für die Nationalmannschaft? Sie gucken mich schon so mitleidig an. Wie kriegen wir jetzt die
Kurve? Nein, nicht mitleidig, nur ich gucke mir das Fahrzeug an, das ich da sehe.
Passen da 5 rein?
Sind Sie mal Süle begegnet und Thaa? Also da wird es dunkel hier im Raum. Das sind solche Hirten. Und die zu 5 in das Auto, möglicherweise ist die Alarmanlage angegangen, weil sie gesagt hat, keinen Meter können wir so fahren. Mit einer Tonne. Geht nicht gegen Süle, sondern jedenfalls mit zu vielen Menschen drin.
In Ordnung. Soweit also der Mannschaftsabend. Die Spieler sind dann wieder zurück zum Restaurant. Dann fuhr der Teambus los, hatte die 5 zunächst vergessen, stoppte nochmal, sammelte sie ein. Also es war ohne Matchplan gestern Abend beim Italiener, wo sich die Mannschaft ein bisschen eingeschworen hat. Noch was ist uns aufgefallen. Es wird laut mittlerweile beim Training. Mal sehen, wie das dem Romantiker Marcel Reif gefällt. Wir haben mal Trainingsbilder aus dieser Woche. Und da hört man was im Hintergrund. Wir kennen ja schon Fußballer mit Kopfhörern. Das hat Nagelsmann jetzt abgeschafft. Stattdessen werden die Lautsprecher aufgestellt. Ich glaube, Herr Reif hat einen klugen Gedanken.
Wie immer.
Jetzt ist wieder der Moment in der Sendung, wo er kommt.
Ja, ich habe ja ein paar Weltmeisterschaften begleiten dürfen. Und in der Regel waren die Brasilianer dabei. Und wenn die trainiert haben, da lief Samba und die machten... Und lief, und ich dachte, das weiß nicht, was das körperlich bringt, aber die Jungs sind gut gelaunt. Da machten die, und dann hörtest du, das war, hatte wirklich was Leichtes. Gar nicht mal so schlecht. Bei all dem, was auf uns jetzt niederprasselt mit EM und wovor wir da, was, diesem Berg, vor dem wir alle stehen, mal ein bisschen Musik und ein bisschen leicht, das Ganze nicht schlecht.
Dass die Stimmung derzeit gut ist, das muss man wirklich sagen, das hat Julian Nagelsmann schnell hinbekommen. Vielleicht gar nicht nur er alleine, sondern auch Co-Trainer Sandro Wagner spielt da eine Rolle. Wir hören mal zu, wie Serge Gnabry sich über den neuen Co-Trainer äußert und wie er doch immer wieder damit ringen muss, nicht zu lachen. Am Ende erwischt es ihn dann doch, weil logischerweise Gnabry und Wagner ja auch eine besondere Beziehung haben. Hören wir mal rein.
Also in erster Linie ist es... glaube ich, sehr überraschend, dass Sandro so schnell so einen Weg eingeschlagen hat. Gerade als Mitspieler kann ich da, glaube ich, von Leon auch behaupten. Wir haben ja vor ein paar Jahren mit ihm noch zusammengespielt, war immer ein sehr lustiger Mitspieler. Deswegen ist der Switch eindeutig manchmal lustig. Aber nichtsdestotrotz ist er sehr ernst bei der Sache, sehr motiviert. Ist sehr offen. Und es macht mega Spaß. Er ist auch sehr seriös bei der Sache. Und ich glaube, dass es ja auch eine gute Kombi ist, die wir da als Trainerteam haben. Und gerade für mich als Stürmer, dass er mir noch ein, zwei Tipps geben kann, wie er damals die Tore gemacht hat.
Was sagt dieser Gnabry-Lacher aus über die Atmosphäre gerade bei der Nationalmannschaft?
Naja, derzeit war ja auch Lewandowski noch da. Also so oft
hat. Und Serge Gnabry hat auch das ein oder andere Tor erzielt, ja.
So, und Sandro Wagner war ein Teil des Kaders, aber er war sicher nicht der jede Woche da gespielt hat und 1000 Tore erzielt hat. Deswegen macht er sich halbwegs über ihn lustig, aber alles andere, was er sagt, meint er so ernst wie Nagelsmann das ja auch mehrfach schon beschrieben hat. Der hat ihn ja nicht genommen, damit er mit Gnabry was zu lachen hat, sondern ich weiß nicht, wir haben ihn doch erlebt als Experte, wir haben ihn erlebt unter Haching mit den Mitteln, die haben. Ich kenne ein bisschen die Verhältnisse dort mit Manni Schwabel, der ist der Präsident, wie die jeden Groschen umdrehen und sagen, nee, dann steigen wir lieber nicht auf. Was? Also Wagner damals, ich will doch aufsteigen. Ja, aber du kriegst keinen Pfennig mehr. Das, was wir hier haben, damit kannst du es machen. Und was hat er gemacht? Genau das hat er gemacht mit Unterhagen. Insofern, der hat schon was auf der Naht. Der hat schön aufgepasst bei all den großen Trainern. Jetzt kann man sagen, gut, hast nicht so viel gespielt, hat er Zeit gehabt, sich das alles in Ruhe von außen anzugucken. Das ist ein super Typ. Und wenn einer noch dann auch noch was kann und nicht nur ein super Typ ist, dann ist das ein Glücksfall für die Nationalmannschaft.
Gute Typen ist hier auch das Stichwort für ein mögliches Sturmduo, denn Füllkrug hat ja seinen Duxchi dazu bekommen, mit dem er bei Werder Erfolge in Form von Toren gefeiert hat, auf jeden Fall. Und die beiden jetzt also bei der Nationalmannschaft vereint. Sie nennen sich ja die hässlichen Vögel aus der Vergangenheit. Und auch das war jetzt Thema bei der gemeinsamen Pressekonferenz.
Es war für mich eine ganz besondere Woche, glaube ich, mit dem Anruf vom Bundestrainer. Und ich glaube, direkt nach dem Anruf habe ich das erstmal so ein bisschen versucht zu realisieren und habe mich dann auch relativ schnell bei Fülle gemeldet und mich so ein bisschen erkundigt.
Hässliche Vögel goes international jetzt. Erstmal glaube ich, dass das alles sehr sarkastisch ist. Ich habe das natürlich damals so dahingesagt, war nicht meine Intention, dass wir wirklich so genannt werden. Habe mir dafür auch eine kleine Reibe abgeholt von Duxchi. Aber das war alles spaßig. Und von daher, wir können drüber lachen. Es gab viele tolle Duos, mit denen wir uns, glaube ich, nicht vergleichen können oder wollen. Aber wir sind so ein bisschen unsere eigene Art und ich finde es sympathisch. Es sagt das über uns aus, was wir sind. Und ob wir das weiter benutzen dürfen, das muss Duxchi entscheiden.
Also von den hässlichen Vögeln bei der Nationalmannschaft zu den hässlichen Vögeln. Nein, bei all der guten Laune, Herr Reif, bei dem Spiel morgen ist schon richtig was drin. Das ist das erste Heimspiel von Julian Nagelsmann als Bundestrainer. Ausverkauftes Stadion mit der Türkei, eine Mannschaft, die gut drauf ist, die das möglicherweise sogar zu einem Heimspiel umfunktionieren wird. Wie wichtig ist es, dass morgen nach der USA-Reise der nächste Schritt auch in Sachen Leistungssteigerung erfolgt?
Wir treffen uns ja wieder Montag hier.
Wo war?
Na, wehe, wenn nicht. Ist doch alles noch nicht, nur weil jetzt der Trainer Nagelsmann ist. Ja, ändern sich manche Dinge, aber ändert sich alles so, dass wir Katar vergessen können, Russland vergessen können, all die Dinge der letzten Jahre, das wird abgeprüft in jedem Spiel. Und das sind keine Freundschaftsspiele, sondern, da haben wir ja gesagt, das sind jetzt, na, und auch kein Test, du testest nichts mehr, du testest, ob das, wofür du dich jetzt entschieden hast, deswegen glaube ich auch nicht, dass da groß rumrotiert wird, sondern du testest das, was du für richtig hältst, gegen einen Gegner, der sich sehen lassen kann.
Wir gucken mal auf Ihren Aufstellungsvorschlag. Ja. Ich weiß, Sie lieben das. Wir haben Marcel Reif einmal gebeten, seine Elf für das Türkei-Spiel zu formieren. Nagelsmann selbst sagt ja, nachdem es zunächst eher um die Offensive ging, steht nun die Defensive im Mittelpunkt der Entwicklung idealerweise. Hinten also dicht machen. Die Vorschläge von Marcel Reif lesen sich so, dass Ter Stegen im Tor steht, wir dann eine Viererkette hätten mit Hinrichs, Hummels, Rüdiger und Tah, davor Kimmich und Goretzka, Sané, Gündogan, Wirtz und Füllkrug. Kann durchaus so kommen, ne?
Was glauben Sie, warum ich das also aufgeschrieben habe? So könnte ich es mir vorstellen, ja. Wirtz auch links und Sané rechts und Rüdiger spielt eher auf der linkeren Seite, innen, aber ist ja wurscht. Ansonsten, weiß nicht, gibt sicher die eine oder andere Alternative, aber so könnte ich mir das.
Da Musiala verletzt fehlt, leider.
Ja.
Kommt Nagelsmann um diese Frage herum?
Die Frage,
ob er wieder die beiden Jungen oder.
Ja, und Gündogan ist ja auch noch da und Kimmich ist auch noch da und Goretzka ist wieder da und so, das ist alles. In dem Gebiet auf dem Platz, da sind wir gut besetzt. Luxusprobleme.
Und Hummels und Rüdiger wäre für Sie jetzt einen normalen Saisonverlauf vorausgesetzt, schon die Innenverteidigung, von der Sie sich am meisten versprechen. Immer sind gesund, zeigen was, aber passen gut zusammen und strahlen auch was aus da hinten.
Klassisches Kürzel, Stand jetzt. Das, wunderbar. Was wir gesehen haben.
Und da kommt schon der Schlusspfiff.
Ja.
Zumindest für die Nationalmannschaft. Zumindest für unsere Nationalmannschaft, denn wir wollen logischerweise einmal gucken, wer denn jetzt schon sicher dabei ist bei der Europameisterschaft 2024 hier in Deutschland. Zwei Länder sind nämlich dazugekommen, sicher dabei. Deutschland, Türkei, Spanien, Belgien, Schottland, Portugal, Frankreich, Österreich. Die hatten wir schon beim letzten Mal rund. Ungarn und die Slowakei haben es jetzt ebenfalls geschafft. Haben Sie was dazu zu sagen, Herr Reif? Dann tun Sie es jetzt.
Für Ungarn, wie gesagt, freue ich mich, weil das die schon seit Jahren, jetzt letzten Jahren, die Wiedergeburt einer wirklich riesigen Fußballnation. Wir erinnern uns, glaube ich. Nein, nur die Älteren.
Die
Jüngeren können es nachlesen. Also, Ungarn ist wieder dabei. Slowakei, ich frage mich immer, und die Tschechen, die andere Seite, die waren ja früher mal zusammen, die Tschechen völlig so neben der Musik und die Slowaken kriegen es irgendwie hin.
Israel hat gegen die Schweiz 1-1 gespielt und hat gar nicht so schlechte Chancen, sich noch zu qualifizieren. Sind zwar aktuell 4 Punkte hinter Rumänien und der Schweiz, aber spielen jetzt gegen Rumänien.
Ja.
Und sollte ihnen dort ein Sieg gelingen und auch im letzten Spiel gegen Andorra, während Rumänien da nochmal gegen die Schweiz ran muss. Was würde das für dieses Land bedeuten, Herr Reif, bei der Europameisterschaft in Deutschland zu spielen? Sie atmen.
Viel.
Gefällt Ihnen die Formulierung nicht, oder?
Doch, nein, viel. Nee, was würde das bedeuten? Das Fragen Sie mal bei den Ukrainern nach, gerade wenn die irgendwo international spielen. Dann denkst du, Mensch, Fußball, hier gibt's nicht Wichtigeres. Doch, fragen Sie mal die Spieler und fragen Sie mal Leute in der Ukraine, was die sagen, wenn da wenigstens mal für einen Moment irgendetwas passiert, mit dem man, was man so in der Unwichtigkeitsecke genießen kann. Und dann kann man wieder zum richtigen Leben oder muss man zum richtigen Leben zurückkehren. Also das wäre schon prima. Aber das würde bedeuten, Rumänen, deswegen, ich wünsche es keinem. Schweizer, die sag ich richtig jetzt Feuer unterm Dach, weil die letzten Spiele waren eigentlich schon völlig auf dem richtigen Wege, hatten alles gewonnen und jetzt kamen so drei Unentschieden. Und da ist jetzt richtig was los, weil jetzt könnte es noch knapp werden. Also die Gruppe ist noch mit die spannendste.
Holland könnte sich jetzt übers Wochenende qualifizieren durch einen Sieg gegen Irland. Daran zweifeln wir ohnehin nicht, dass unsere holländischen Freunde uns...
Ja, und was wäre... Das, wie oft genug haben wir es doch zuletzt, mussten wir sie doch auf sie verzichten. Jetzt es wird Zeit, dass man sich wieder mit ihnen reiben kann.
Haben sich bei Ihnen auch Freunde oder Bekannte gemeldet, die jetzt in dieser Woche Zuschlag bekommen haben bei der EM-Kartenverlosung? Das war bei uns so ein bisschen das Gemeinschaftserlebnis. Viele Frustrierte, die sagten, hat nichts geklappt. Und dann sagte bei mir plötzlich einer, ja, ich habe übrigens 16 Karten für 8 Spiele gekriegt. Also es gibt durchaus auch Losglück.
Ja, es gibt auch mal keine andere vernünftige Methode. Und ja, Glückwunsch. Also, die Leute interessieren sich wieder für Karten. Ich weiß nicht, wir standen hier doch noch, ich kann mich erinnern, da dachte ich, Sie können meine haben und verschenken doch sie und machen sie doch irgendjemandem Freude. Nee, ich kenne niemanden, der eine will. So. Und jetzt, guck an, so schnell geht's.
Daher auch, um nochmal den Bogen zu unserem Spiel gegen die Türkei und dann auch bei Österreich am Dienstag. Das sind so zwei Spiele, wo wir reflexhaft sagen, die muss man gewinnen als Deutschland. Zwei große Rivalen. Ich fürchte, Ralf Rangnick arbeitet seit mehreren Wochen an einem Plan, wie er mit Österreich uns am Dienstag so richtig ärgern kann. Wäre sehr schade, wenn es jetzt so einen Stimmungsabriss geben sollte.
Ja, und Ralf Rangnick muss gar nicht, weil es gegen Deutschland geht, sondern Ralf Rangnick muss auch testen, weil Ralf Rangnick ist bei der Europameisterschaft dabei. Das ist gerade der beliebteste Deutsche in Österreich. Sagen wir mal so, er ist ein sehr geradeaus Mensch und also so sehr unösterreichisch, sehr unwienerisch eigentlich. Und da gab es genug Skeptiker da in der Mozartrepublik. Und jetzt sind die alle Rangnick-Fans, so auf die Art. Und der macht aus einer Generation, die wirklich, Deutschland hat 85 Millionen, da müsstest du eigentlich eine Nationalmannschaft hinkriegen. Österreich ist ein kleines Land. Und Österreich ist noch so ein Land, das so Generationen braucht. Und die haben gerade eine Generation, gucken sich unsere Bundesliga an, wie viele Österreicher da rumturnen. 8 in der ersten Mannschaft zuletzt waren aus der Bundesliga. 8 Österreicher. Also die haben gerade eine Generation, die kann sich sehen lassen. Und deswegen, ja, das wird,
die beiden Spiele kann spazieren. An der Stelle mal ganz kurz rein. Auch da haben wir sie nicht rausgelassen. Schauen wir noch einmal. Deutschland-Türkei und Österreich-Deutschland. Ein 2:0 Heimsieg für Deutschland am Samstag. Dann nur ein 1:1 in Österreich.
Damit, wenn es anständig gespielt ist, können wir mitleben.
Okay, dann schauen wir uns wie immer das Wie an, um es dann entsprechend einzuordnen.
Yes,
jetzt sind wir zum Abschluss nochmal bei einem internationalen Block. Haben wir schon seit vielen Wochen hier bei Reif ist live drüber gesprochen. Wir müssen doch mal über Girona sprechen. Über die Aussprache werden wir gleich noch diskutieren. Diese spanische Mannschaft, die, wenn wir auf die Tabelle gucken, da gerade, nicht nur gerade, sondern seit einigen Wochen, einfach sich nicht vertreiben lässt von Platz 1 nach 13 Spieltagen mit 34 Punkten vorne, erst dann Real mit 32 und Barca mit 30.
Torverhältnis auch gucken, bitte.
Torverhältnis
gucken, Tore. Bitte.
31, mehr als Real und Barca. Und damit wir eine Gesprächsgrundlage haben, hat unser Kollege Max Möbus diesen Verein einmal durchleuchtet und bringt ihn uns jetzt ein bisschen näher.
Spanien 2023. Drei Übermächte dominieren. Die Madrilenen wetteifern um das Sagen in der Hauptstadt. Im Nordosten beanspruchen die Blaugrana die Herrschaft über Katalonien. Das Land erstarrt voller Ehrfurcht vor diesen drei Granden. Das ganze Land? Nicht ganz. Denn im Norden, nah und im Schatten Barcelonas, erhebt sich ein Fußballzwerg.
And it's Yangel Herrera, who's won it for Girona. What a season they are having. Xavi, absolutely out of this world.
Aber lasst doch so lange hier Quatsch machen, solange es geht. Wirklich überragend, ein Heidenspaß, was sie da treiben.
Der FC Girona, 2007 noch in der vierten Liga, schickt sich an, La Liga aufzumischen. Hier im nur knapp 13.000 Sitze fassenden Stadion Motelivi spielen sich die Katalanen mit Coach Michel Sanchez ganz nach oben in La Liga. Ganz ehrlich, wir sind nicht in einer Liga mit Real, Barça oder Atletico. Wir träumen eher von der Real Sociedad Liga. Villarreal, Sevilla, Bilbao oder Rayo. Diese Teams kämpfen mit uns um den ersten Platz nach den Top 3 Teams. Ich träume eher von Platz 4 bis 6. Der Trainer lässt in fast allen Formationen auflaufen. Girona ist schwer auszurechnen. Topscorer, der Ukrainer Artem Dovbyk. Der Kleine will oben bleiben. Ein Geschmäckle bliebe bei einem spanischen Wunder dennoch. Denn hinter dem Fußballmärchen steht ein mächtiger Geldgeber. 44% des Clubs gehören seit 2017 der City Football Group, die zahlreiche Vereine im Portfolio führt, allen voran Manchester City. Weitere 44% befinden sich im Besitz der Girona Football Group mit Pere Guardiola an der Spitze, Bruder eines gewissen Pep Guardiola. Zahlreiche Spieler im Dress Gironas haben eine Vergangenheit bei Teams eben dieser City Group und ermöglichen den Höhenflug. Und dennoch, ein Fußballzwerg schickt sich an, die ganz Großen der Liga zu ärgern und sich seinen Platz auf der Landkarte des Fußballs zu erobern. Das Märchen lebt.
Tja, und die Frage nach der Aussprache. Auch die Engländer sagen eher so Girona.
Ja, aber es ist, also der Spanier sagt Girona, so wie Gijón, Girona, G, und die Katalanen sagen Girona. Hauptsache, wir wissen, wen wir meinen. Und die sorgen dafür, dass wir wissen, wen wir meinen. Also, dass der nicht einen Lachkrampf gekriegt hat, so wie Gnabry, der Trainer, dachte ich, mich interessiert eigentlich nur 4 bis 6. Und, aber feixen vor Vergnügen. Wenn die Woche für Woche, irgendwie liegen die dann nach 5 Minuten 2-0 zurück, dann gewinnen die 5-2, sonst machst du keine, die haben viele Gegentore. Aber schießen 31 mehr als die beiden anderen, daran siehst du es. Haben ein Budget von, weiß ich nicht, 160 Millionen, da lachen sich die anderen kaputt.
Trotz der Investoren im Hintergrund.
Ja, und nochmal, das ist alles, sonst wäre es also mit nichts auf der Tasche, irgendein Dorfverein, das ist Unfug heutzutage im Profifußball. Aber das, was sie mit ihren Mitteln machen, und natürlich kriegen sie den einen oder anderen Spieler, der in City nichts hingebracht hat, und holen sich welche, die in Madrid und in Barcelona ausgebildet wurden. Aber daraus musst du ja jetzt erst was machen. Das sind alles nicht Weltfußballer, sondern daraus musst du ein Team machen. Und so wie sie es machen, die machen sich lustig über die beiden anderen. Und sie werden nicht spanischer Meister.
Na, aber sagen Sie den Satz jetzt noch nicht, Herr Reif. Wir wollen einmal schauen zum Abschluss auf die Übersicht, nämlich genau der Überraschungsmeister. Was hat es denn so in Europa gegeben in den letzten, ja, ich glaube, am Ende sind es doch fast 30 Jahre geworden. Denn natürlich, Herr Reif, gönnen wir Ihnen auch nochmal 1998 Kaiserslautern als Aufsteiger Meister geworden. Einmalige Geschichte.
Einmal, so ist es und dabei bleibt es.
2021 ist es Lille gewesen, überraschenderweise in Frankreich. 2016 auch the mother of all surprises, Leicester
ja.
Ja. Premier League Meister. Atletico kam 2014 überraschend, weil es der erste Titel nach 18 Jahren war. Felix Magath mit Wolfsburg hat uns in dem Moment auch überrascht. Oder La Coruña 2000, damals Roy Mackay, der später bei Bayern München auch erfolgreich gewesen ist. Also Sie glauben nicht, dass wir da ein 2024 draufschrauben müssen im Mai?
Nein, weil die Schere so weit auseinandergegangen ist. Und in Frankreich gibt es so einen Club, der Meister werden kann, das ist Paris. Und wenn die keine Lust haben oder wieder irgendwas nicht hinkriegen und sich selber zerlegen, und das haben sie da gemacht, dann ist Platz für, jetzt ist gerade Nizza und Marseille ein bisschen, und da war es Lille. Aber in Spanien sind es dann doch schon drei Großkopfer da vorne, die so viel Ressourcen haben. Also die werden eine wird sie dann erjagen am Ende. Aber Platz 4, nochmal, wenn die vorstellen, Platz 4.
Und Champions, das hat er immerhin ausgesprochen, das fand ich sogar überraschend fast.
Überragend.
Er sagte 4-6.
Das ist eine Kampfansage. Und er hat andere genannt, mit denen sie sich messen, so Real Sociedad San Sebastian und Bilbao und so. Und die haben, Villarreal, die haben ganz andere Möglichkeiten. Also jetzt mal nicht nur gemessen an oben den drei Fürsten, sondern auch an denen, so sagen wir, in der mittleren Lage, da haben sie nichts mit zu tun vom Budget her. Und das ist so hinkriegen, ist ein Traummärchen. Also ich würde es mir wirklich wünschen, weil nochmal, wenn Sie Zeit haben, gucken Sie mal ein paar Minuten rein, so am Wochenende, wenn die spielen, das ist immer Spektakel. Das ist nicht, die gehen da wirklich rein und sagen, pass auf, was haben wir denn zu verlieren? Wir sind jetzt Tabellenführer, wenn nicht, dann sind wir eben nicht Tabellenführer. Aber Spaß sollte man haben. Und da können Sie sich Spaß holen.
Ihr Meistertipp, Spanien, Barca oder Real? Aus dem aktuellen Gefühl heraus?
Ja, Real stabilisiert sich gerade. Aldi Rodrigos und so kommen gerade so ein bisschen ins Laufen.
Gut, dann ist das Schlusswort für heute. Reif ist live, ist es dann an der Stelle gewesen. Wir sehen uns wieder am Montag. Dann haben wir das erste Heimspiel von Julian Nagelsmann hier in der Analyse gegen die Türken, wünschen der Nationalmannschaft und allen Fans morgen ein großartiges Fußballfest aller Nationen, die dort im Stadion sind. Möge es sehr stimmungsvoll und friedlich sein und ein toller Fußballabend, der idealerweise den deutschen Fans noch mehr Vorfreude auf die Europameisterschaft macht. Herr Reif, vielen, vielen Dank.
Danke auch.
Ihnen allen viel Spaß am Wochenende. Bis zum Montag. Machen Sie es gut.